Eine nicht an dem Projekt beteiligte Masterstudentin von der schweizerischen École Polytechnique Fédérale de Lausanne erklärte in einem Interview, die Arbeit der Gruppe in Hangzhou sei der erste beschriebene Fall, bei dem ein Schwarm Drohnen erfolgreich außerhalb einer unstrukturierten Umgebung in der Natur flog. Das Forschungsteam erwähnte keine potenziell militärischen Anwendungen ihrer Arbeit. Doch im folgenden Jahr, im Oktober 2023, kam eine Abteilung der US Air Force zum Schluss, dass das chinesische Militär die Erforschung und Entwicklung von Drohnenschwärmen aktiv vorantreibe, die für dynamische Szenarien in groß angelegten Kämpfen gedacht sind und dass zahlreiche der jüngsten Patentanmeldungen in China Technologien betreffen, die Auswirkungen auf Konflikte in städtischen Umgebungen haben. Unsere geopolitischen Widersacher werden von Individuen regiert, die eher Gründern ähneln, wie man sie im Silicon Valley findet, als traditionellen Politikern. Ihr Schicksal und persönliches Vermögen sind derart eng mit denen von ihnen autoritär regierten Nationen verbunden, dass sie sich wie Eigentümer verhalten, da sie an der Zukunft dieser Länder auch wirtschaftlich interessiert sind. In der Folge können sie deutlich wachsamer und sensibler für die Bedürfnisse und Ansprüche ihrer Öffentlichkeit sein, selbst wenn sie diese rücksichtslos und bösartig ignorieren. In der Wirtschaft wie der Politik verhandeln wir alle immer vor der Gefahr durch eine Revolte. Die führenden Nationen der Welt liefern sich eine neue Art des Wettrüstens. Dass wir scheinbar oder anscheinend bei der militärischen Anwendung von künstlicher Intelligenz zögern, wird sich rächen. Die Fähigkeit, jene Mittel zu entwickeln, die zum Einsatz von Gewalt gegen einen Feind vonnöten sind, und die glaubwürdige Drohung mit dem Gebrauch solcher Mittel, sind häufig die Grundlage für jede effektive Verhandlung mit einem Widersacher. Der Grund für unser kulturelles Zögern vor dem sichtbaren Streben nach technischer Überlegenheit mag das kollektive Gespür sein, wir hätten die Auseinandersetzung bereits gewonnen. Doch die Sicherheit, mit der viele glaubten, die Geschichte sei an ihr Ende gekommen und die westlichen liberalen Demokratien seien aus den Kämpfen des 20. Jahrhunderts dauerhaft siegreich hervorgegangen, ist ebenso gefährlich wie weit verbreitet. Francis Fukuyama veröffentlichte 1989 einen Aufsatz, den er später zu seinem Buch »Das Ende der Geschichte« weiterentwickelte und formulierte hier bereits eine Weltsicht, die das Elitendenken über den Wettstreit der Großmächte für Jahrzehnte prägen sollte. Monate vor dem Fall der Berliner Mauer erklärte er, wir hätten den Endpunkt der ideologischen Evolution der Menschheit erreicht und dass die liberale Demokratie die endgültige Form menschlicher Regierung darstelle. Fukuyamas Behauptung legte auf verlockende Art und Weise nahe, dass die Monotonie des bedeutungslosen Auf- und Abstiegs von Großmächten, um mit den Worten Alan Blooms zu sprechen, nichts als eine Illusion sei und die Geschichte tatsächlich eine grundlegende Bewegungsrichtung habe, auch wenn sie eher meandernd sei. Wir dürfen jedoch nicht selbstgefällig werden. Die Befähigung freier und demokratischer Gesellschaften, sich durchzusetzen, verlangt mehr als nur moralische Appelle. Sie verlangt Hard Power, ökonomische und militärische Stärke. Und Hard Power wird in diesem Jahrhundert auf Software aufbauen. Unserer Meinung zufolge ist ein solcher moralischer Appell notwendig, aber nicht hinreichend, um Macht in der Welt auszuüben. Wie Joseph S. Nye Jr. beobachtete, führt die Weigerung, die Bedeutung von Soft Power anzuerkennen, zu einem Versagen beim Verständnis der Macht der Verführung. Thomas Schelling, der in Yale und später in Harvard Wirtschaftswissenschaften unterrichtete, erkannte die Beziehung zwischen technischen Fortschritten bei der Entwicklung von Waffen einerseits und der Fähigkeit dieser Waffen, politische Ergebnisse zu erzielen, andererseits. Um zwingend zu sein, muss Gewalt antizipiert werden, schrieb er in den 1960er Jahren, als sich die Vereinigten Staaten mit der militärischen Eskalation in Vietnam auseinandersetzten. Die Macht zu verletzen ist Verhandlungsmacht. Diese Macht auszunutzen ist Diplomatie, bösartige Diplomatie aber Diplomatie. Der Vorteil von Schellings Version des Realismus war dessen unsentimentale Ablösung der Moral von der Strategie. So machte er klar, Krieg ist immer ein Verhandlungsprozess. Bevor man sich der Frage zuwendet, ob eine Politik gerecht oder ungerecht ist, muss man sich darüber im Klaren sein, welchen Einfluss man in einer bewaffneten oder nicht bewaffneten Verhandlung hat bzw. nicht hat.